Deutschlandfunk. Der Mittag.
Weiterhin mit Jörg Münchenberger am Mikrofon, denn im Zuge der Corona-Krise hat der Deutschlandfunk sein Programm angepasst. Aber natürlich geht es in dieser nächsten halben Stunde um Themen der Wirtschaft. Wir schalten gleich nach Frankfurt an die Börse, fragen dort nach, wie das Hilfspaket ankommt, das der Bundestag beschließen will. Ebenso Thema die Lage bei ThyssenKrupp, Aufsichtsratssitzung bei der Bahn und wie Buchhändler mit den erzwungenen Ladenschließungen umgehen.
Die Zustimmung des Bundestages am Nachmittag gilt als sicher und die des Bundesrates am Freitag auch. Damit wird in nie dagewesener Rekordzeit das Riesenpaket gegen die Corona-Krise in Kraft treten können. Es enthält im Wesentlichen drei Teile.
Erstens, ganz vorne steht der Schutz der Gesundheit. Wir helfen den Frauen und Männern in den Krankenhäusern und Laboren und stellen sicher, dass unsere Gesundheitsversorgung den Herausforderungen gewachsen ist.
3 Milliarden Euro bekommen die Krankenhäuser. Sie sollen unter anderem die Zahl der Intensivbetten auf 56.000 verdoppeln. Hinzu kommen noch einmal 3,5 Milliarden Euro für den Kauf von Schutzbekleidung und die Entwicklung von Impfstoffen.
Zweitens. Niemand soll sich unnötige Sorgen um seine Wohnung und seinen Lebensunterhalt machen.
Dafür wird zum einen der Zugang zur Grundsicherung erleichtert. Die sonst übliche Vermögensprüfung fällt für 6 Monate weg. Dies soll die Existenz vieler Menschen sichern, die etwa schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie nur geringe Einkommen hatten und jetzt durch Kurzarbeit noch weniger verdienen oder als Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmen gar keine Einnahmen mehr haben. Wer wegen Corona geringere Einkünfte hat und deshalb in der Zeit vom 1. April bis 30. Juni mit Mietzahlungen in Rückstand gerät, dem darf deswegen nicht gekündigt werden.
Und wir müssen drittens unsere Wirtschaft stabilisieren und die Arbeitsplätze erhalten.
Dazu zahlt der Bund direkte Finanzhilfen an kleine Unternehmen und Soloselbstständige. Diese müssen nicht zurückgezahlt werden. Firmen mit bis zu 5 Beschäftigten können 9.000 Euro erhalten, bei bis zu 10 Beschäftigten sind es 15.000. Eine eidesstattliche Versicherung, wonach eine Existenzbedrohung oder ein Liquiditätsengpass wegen Corona gegeben sind, reicht. Für mittelgroße und große Unternehmen steht ein unbegrenztes Kreditprogramm der staatlichen KfW bereit. Das Insolvenzrecht wird gelockert, auch fällige Steuerzahlungen werden aufgeschoben. Ferner entlastet der Staat die Unternehmen von den Lohnkosten, indem diese leichter Kurzarbeit beantragen können. Dann zahlen die Arbeitsagenturen 60% des letzten Nettolohns, wer Kinder hat, bekommt 67%. Der Staat übernimmt zudem in voller Höhe die Sozialabgaben, die die Firmen sonst zahlen müssten. Finanziert wird das alles über eine Ausweitung der Staatsverschuldung. Der Bund rechnet mit Mehrausgaben von 122,8 Milliarden Euro und mit Steuermindereinnahmen von 33,5 Milliarden. Das wird über einen Nachtragshaushalt abgedeckt. Mit ihm werden in diesem Jahr 156,3 Milliarden Euro an neuen Krediten aufgenommen. Hierfür muss der Bundestag die Schuldenbremse des Grundgesetzes aufheben, indem sich der Bund auf eine Notsituation beruft.
Darüber hinaus schaffen wir für die meisten, meist größeren Unternehmen mit dem Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz, den wir jetzt zu einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds umbauen, die Grundlage dafür, dass wir sie mit Eigenkapital in dieser Krise unterstützen können.
Was so technisch daherkommt, ist der größte Rettungsschirm, der je über deutschen Firmen aufgespannt wurde. Der Staat schafft einen neuen Fonds, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF. Dieser soll Industrieunternehmen vor der Pleite retten oder vor einer unerwünschten Übernahme, etwa durch ausländische Hedge- oder Staatsfonds. Dafür kann der WSF insgesamt Kredite über 600 Milliarden Euro aufnehmen, für die der Bund gerade steht. Der Bund kann sich aber auch an den Firmen beteiligen oder diese ganz übernehmen.
Und der Vollständigkeit halber, das war der Kollege Theo Geers aus Berlin über das Corona-Rettungspaket, das der Bundestag heute Nachmittag verabschieden wird. Und auch in den USA wurde heute in den frühen Morgenstunden nun ein 2 Billionen Dollar schweres Rettungspaket auf den Weg gebracht. Die Frage an Dorothee Holz im Frankfurter Börsensaal, wie ist das denn an der Börse angekommen?
Naja, nicht kleckern, sondern klotzen. Nach dieser Devise handelt ja im Moment tatsächlich die ganze Welt, Herr Münchenberg. Und dass sich die Amerikaner jetzt auch auf ein solch riesiges Rettungspaket verständigt haben, das haben die Finanzmärkte schon gestern so stark nach oben getrieben wie seit Jahren bzw. Jahrzehnten nicht mehr. Der Dow Jones verbuchte den stärksten Tagesgewinn seit 1933. $2 Billionen werden bereitgestellt. Das sind 2.000 Milliarden Dollar. Das sieht gewaltig aus, aber ist es das auch? Das habe ich vor der Sendung den Chefvolkswirt der ING Bank, Carsten Pschesky, gefragt.
Das ist gewaltig. Also aktuell werden ja wirklich überall Rettungsschirme aufgespannt und die amerikanische Regierung folgt ja eigentlich dem Muster, was wir in Deutschland sehen, was wir in Europa sehen. Das ist eine Kombination zwischen Garantien, zwischen Liquiditäten und Überbrückungskrediten für Unternehmen, für Mittelständler, gleichzeitig aber auch Investitionen in Krankenhäuser, in den medizinischen Sektor und dann zu guter Letzt wirklich Einkommensunterstützung, dieses Helikoptergeld in der Form von Checks, die den mittleren und niedrigen Einkommen zugeschickt werden sollen. Das werden wohl so $1.200 werden.
$1.200 sind tatsächlich geplant, und zwar an jeden Amerikaner bis zu einem Einkommen von $75.000. Helikoptergeld haben Sie es genannt. Was bringt das? Ist das mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein?
Das bringt in den USA schon einiges, denn wir dürfen nicht vergessen, dass in den USA gibt es keine Kurzzeitarbeit. Das soziale Auffangnetz ist eigentlich viel dünner, teilweise überhaupt nicht existent im Vergleich zu Europa, im Vergleich zu Deutschland. So von daher hilft alles, was jetzt hier kommt, sofort. Es liegt auch daran, wie lange die Krise dauern wird. Soll es wirklich helfen, um einen nachhaltigen Aufschwung zu haben, dann werden wahrscheinlich einmalige $1.200 nicht reichen. Da muss ich so einen Check wahrscheinlich über mehrere Monate hinweg schicken.
Japan plant wohl auch Direktzahlungen. Wäre das nicht auch hier zur Nachahmung empfohlen?
In erster Linie haben wir natürlich durch Kurzzeitarbeit hier auch schon einiges aufgefangen. Wenn wir aber dann in die nächste Phase kommen, also wenn sich die Wirtschaft stabilisiert, wenn die Anzahl der Infizierten zurückgeht, wenn wir dann in diese Phase kommen, dass der Aufschwung da sein soll, dann denke ich, wird auch nochmal nachgebessert werden von den Regierungen. Da muss man denken an zum Beispiel ein kurzzeitiges Aussetzen von Steuerzahlungen, eine zeitliche Verminderung der Mehrwertsteuer. Also ich denke, dass hier auch noch einiges passieren kann.
Trotzdem dürfte der wirtschaftliche Schaden enorm sein, dramatisch. Man findet gar keine Worte. Morgan Stanley hat eine Prognose aufgemacht, die einem den Atem stocken lässt. Die Bank sagt fürs zweite Quartal in den USA einen Wachstumseinbruch von 30% voraus. Ist das realistisch?
Aktuell ist alles realistisch, muss man ganz ehrlich sein. Jede Zahl, die ich nennen möchte, wie extrem sie auch ist, ist realistisch, denn wir haben sowas noch nie mitgemacht. Die ganzen westlichen Nationen sind zu einem wirtschaftlichen Stillstand gekommen. Innerhalb von einer Woche, teilweise sogar über Nacht. Und sowas ist nicht mal mehr eine Rezession, das ist wirklich wirtschaftlicher Stillstand. Und da ist alles möglich. Ich denke, auch in Deutschland müssen wir uns auf ein Schrumpfen der Wirtschaft einstellen, das wahrscheinlich größer sein wird als während der Finanzkrise.
Die Corona-Krise scheint jetzt in den USA wirklich angekommen zu sein. Man spricht vom Epizentrum. New York droht eine Katastrophe. Wie groß ist die Gefahr, die von der größten Volkswirtschaft der Welt ausgeht?
Die Gefahr ist groß, denn das kann wirklich die amerikanische Konjunktur in eine Rezession oder in eine noch länger anhaltende Krise drücken, stürzen, weil natürlich auch das gesamte Gesundheitssystem viel labiler ist, als das in Europa der Fall ist. In den USA kann eigentlich nur jemand, der viel Geld hat, in das Krankenhaus kommen. Das Drama, das menschliche Drama kann durchaus größer sein als in Europa.
Also ist man in Europa, um das ganz kurz nochmal zu sagen, etwas besser gerüstet? Kommt man möglicherweise schneller aus dieser Krise raus?
Wir können hier durchaus schneller und besser rauskommen, weil einfach unser Gesundheitssystem besser ist. Unser Gesundheitssystem ist gleichberechtigter. Alle Menschen haben Zugang zu diesem Gesundheitssystem. Das kann helfen. Es gibt auch Unterschiede zwischen den europäischen Ländern, auch ganz deutlich. Aber hierdurch und auch durch die Tatsache, dass die ganzen europäischen Regierungen viel schneller und viel stärker reagiert haben als noch während der Finanzkrise, das gibt Hoffnung, dass wir hier eigentlich mit einem kleineren blauen Auge rauskommen können als die USA.
Schauen wir noch kurz auf die Finanzmärkte. Auf dramatische Abstürze folgten gestern Tagesgewinne, die historisch sind im Vorgriff auf dieses Billionenpaket. Aber jetzt gibt es hier schon wieder ein Minus. Also die Krise an den Finanzmärkten noch lange nicht vorbei.
Nein, diese Achterbahnfahrt wird weitergehen. Denn egal, was an Paketen geschnürt wird, letztendlich gibt es nur einen Indikator, der wirklich nachhaltig zu einer Stabilisierung der Finanzmärkte führen wird. Und das ist die Anzahl der Infizierten. Erst in dem Augenblick, in dem die Anzahl der Infizierten in Europa zurückgehen wird und auch in den USA zurückgehen wird, dann werden sich die Finanzmärkte stabilisieren. Und wenn ich mir anschaue, dass ja die USA eigentlich gerade erst am Anfang stehen von dieser ganzen Epidemie, dann wird es wohl auch noch einige Wochen dauern, bis sich die Finanzmärkte wirklich nachhaltig stabilisieren.
Ja, und sicher nicht nur ein paar Wochen, wie US-Präsident Trump glaubt. Das war Carsten Pczeski von der ING Bank. Und ich habe es bereits erwähnt, die Stimmung hat sich am Aktienmarkt schon wieder eingetrübt. Der DAX ist zwar mit einem kräftigen Plus gestartet, gibt aktuell aber 1,5% nach und fällt auf 9.560 Punkte.
Frau Holz, dann schauen wir mal auf die Einzelwerte. Der Energiekonzern E.ON sieht die Versorgungssicherheit derzeit nicht in Gefahr wegen der Corona-Krise.
Ja, so ganz spurlos geht die Epidemie natürlich auch nicht an den Energieversorgern vorbei. Aber E.ON rechnet tatsächlich in diesem Jahr mit einer Ergebnissteigerung und will die Dividende bis 2022 um 5% jeweils erhöhen. Absolut außergewöhnlich in diesen Zeiten. Und das wird mit einem Plus von 8% honoriert.
Gibt es denn sonst noch Lichtblicke an der Börse?
Ja, zum Beispiel die Immobilienkonzerne, die natürlich auch nicht so stark von der Krise betroffen sind. Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen hat 2019 massiv von steigenden Preisen in Berlin profitiert, wendet sich jetzt nach dem Berliner Mietendeckel München zu, will dort neue Wohnungen bauen und der weltgrößte Sportartikelkonzern Nike ist bisher ohne größere Blessuren davongekommen.
Schauen wir noch auf die Schatten. Welche Aktien trifft es am härtesten?
Es sind natürlich die, die unter der Corona-Krise besonders leiden. Vor allem die Lufthansa, also die Luftfahrtbranche, Lufthansa-Aktien 4,5% tiefer. Und der Euro gehört heute zu den Gewinnern. Der Euro klettert auf über einen $1,08. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 3,61 €. Die Umlaufrendite steigt um 7 Basispunkte auf minus 0,33%. Und Gold ist gefragt. Der Goldpreis steigt auf $1,607.
Und das war Dorothee Holz. Dankeschön nach Frankfurt. Ein Corona-Sofortpaket hat nun auch ThyssenKrupp verabredet mit der IG Metall. Der Essener Konzern rechnet damit, an vielen Standorten in den nächsten Wochen Kurzarbeit anmelden zu müssen. Dann sei eine Aufstockung auf 80% vorgesehen. Und nicht nur das, ThyssenKrupp muss seine Stahlsparte ja nun im Alleingang sanieren, nachdem die EU-Kommission im vergangenen Jahr die Fusion mit der europäischen Tochter des indischen Tata-Konzerns untersagt hatte. Dafür sollen nun in den kommenden 6 Jahren 3.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Über den Tarifvertrag mit der IG Metall berichtet Jörg Marksteiner.
Es war eine Marathonsitzung. 9 Stunden haben die Verhandlungen gedauert, bis sich Gewerkschaft, Betriebsrat und Konzern dann in der Nacht einig waren. Jetzt ist klar, in den Stahlwerken fallen 1.000 Stellen mehr weg als ursprünglich geplant. Insgesamt müssen 3.000 der 27.000 Stahlarbeiter gehen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber nicht geben. Sie sind 6 Jahre lang ausgeschlossen. Ein Teil der betroffenen Mitarbeiter in der Produktion und in der Verwaltung soll an andere Standorte wechseln und etwa Kollegen ersetzen, die aus Altersgründen ausscheiden. Der größte Eingriff droht im Duisburger Süden. Wenn sich für das dort kriselnde Grobblechwerk mit allein 800 Beschäftigten kein Käufer findet, wird es spätestens Ende kommenden Jahres aufgegeben. Das ist jetzt sicher. An anderen Standorten werden einzelne Anlagen geschlossen, hauptsächlich außerhalb des großen Stammwerks in Duisburg. Im Gegenzug hat der Konzern Investitionen in die verbleibenden Stahlwerke zugesagt, insgesamt 800 Millionen Euro. In Bochum etwa soll ein Kompetenzzentrum für E-Mobilität entstehen. Der Konzern will sich künftig auf die profitableren High-End-Stähle konzentrieren. Gleichzeitig haben sich Firmenleitung und Arbeitnehmer auf ein Sofortprogramm Corona-Krise geeinigt. ThyssenKrupp spricht von einem drastischen Rückgang, die Auftragslage habe sich deutlich verschlechtert. Wohl auch, weil einer der wichtigsten Abnehmer für den Stahl, nämlich die Autoindustrie, in ihren Werken die Produktion herunterfährt. Jetzt droht auch bei ThyssenKrupp flächendeckend Kurzarbeit. Dazu ist vereinbart, dass das Gehalt der Mitarbeiter auf 80% aufgestockt wird. Eine ursprünglich geplante Sonderzahlung von 1.000 Euro wird zudem in freie Tage umgewandelt. Auch wenn uns die Arbeit ausgeht, versuchen wir, alle in Arbeit zu halten, sagte der Personalvorstand nach der Sitzung. Die Krise trifft ThyssenKrupp zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Die Stahlsparte hat schon länger zu kämpfen. Die Firmenleitung räumte ein, dass man Probleme zu lange aufgeschoben und harte Entscheidungen gescheut habe. Jetzt gäbe es aber wieder Handlungsspielraum. Darauf hofft auch die IG Metall. NRW-Chef Knut Giesler sagte, es sei existenziell wichtig, dass der chronisch unterinvestierte Stahlbereich jetzt endlich die benötigten Gelder bekomme. Und Betriebsratschef Tekin Nasikul sprach von einer guten Botschaft für die Mitarbeiter. Der abgeschlossene Tarifvertrag biete Sicherheit in sehr schwierigen Zeiten. Am Nachmittag will die Arbeitnehmerseite die Details der Vereinbarung vorstellen.
Jörg Marksteiner. Heute tagt der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Regulär auf der Tagesordnung der Jahresabschluss 2019 und die Besetzung einiger Aufsichtsratsposten. Eine Agenda, die von der Corona-Krise aber in den Hintergrund geraten dürfte. Aus Berlin berichtet Dieter Nürnberger.
Muss die Deutsche Bahn ihr Angebot reduzieren, um in kommenden, vielleicht noch schwierigeren Corona-Zeiten gerüstet zu sein? Geht es nach Klaus Wieselski, dem Vorsitzenden der Lokführergewerkschaft GDL, lautet die Antwort ja, und zwar drastisch. Wieselski fordert, dass der Eisenbahnverkehr in Deutschland um 50% heruntergefahren werden sollte. Der Gewerkschaftschef sorgt sich um das Bahnpersonal.
Es geht nicht darum, dass das, was an Personal da ist, auch immer eingesetzt wird, sondern es geht darum, strategische Reserven zu schaffen. Denn erstens haben wir schon einen hohen Krankenstand, zweitens wird dieser zunehmen, denn auch Lokführer und Zugbegleiter werden nicht verschont von dem, was auf uns hier alle eintrifft.
Aus Sicht von Wieselski habe die Deutsche Bahn AG zu lange an einem 100%-Ziel festgehalten. Das könne auch für die Werkstätten zu einer Herausforderung werden, wenn die Krise es schwieriger mache, Ersatzteile zu bekommen. Man müsse jetzt Personalreserven bilden, um in den kommenden Wochen ein verlässliches Grundangebot aufrechterhalten zu können. Wieselski wirft dem bundeseigenen Bahnkonzern vor, die Realität noch nicht erkannt zu haben.
Runterfahren und nicht mehr heiße Luft durch dieses Land transportieren. Denn das tun wir seit mehr als einer Woche. Das sieht man sowohl auf den Bahnhöfen als auch, wer unterwegs ist in den Zügen. Aber wahrscheinlich sieht das Management das nicht, weil es sich in Homeoffice befindet.
Die Deutsche Bahn wies die Forderung nach einem 50% Bahnverkehr heute Vormittag zurück. Eine unverständliche Äußerung, so Konzernsprecher Achim Staus. Allein der Vorwurf, dass die Bahn derzeit noch rund 90% ihrer Verkehre fahre, sei überholt.
Wir haben ja zur Schonung unserer Kollegen, gerade auch der Lokführer, schon den Verkehr maßvoll reduziert auf 75-80% unseres üblichen Angebots im Nah- und Fernverkehr. Wir sichern die Mobilität in Deutschland, damit auch in schweren Zeiten Krankenpfleger, Ärzte, Polizisten und andere Helfer zur Arbeit kommen können.
Der Krankenstand bei der Bahn sei deutlich höher als üblich, sagt Staus. Die Lage sei angespannt. Doch konkrete Zahlen nannte auch der Bahnsprecher nicht. Die Corona-Krise wird auch auf der heutigen Aufsichtsratssitzung, die am Vormittag in Berlin begann, eine Rolle spielen. Ganz oben auf der Tagesordnung steht jedoch zuerst der Jahresabschluss 2019, der morgen verkündet werden soll. Erwartet wird ein weiterer Gewinnrückgang. Nach 2,1 Milliarden Euro 2018 dürfte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern für das vergangene Jahr nun nur noch bei rund 1,8 Milliarden liegen. Besonders die Güterverkehrssparte bleibt das Sorgenkind des Konzerns. Auftragsrückgänge prägten bisher das Bild. Doch gerade der Güterverkehr auf der Schiene habe in Corona-Zeiten natürlich eine besondere Bedeutung, so Bahnsprecher Achim Staus.
Auf der einen Seite gibt es natürlich auch im Güterverkehr einen Nachfragerückgang, zum Beispiel, weil die Automobilindustrie ja sehr stark die Produktion einschränkt. Auf der anderen Seite bieten sich neue Chancen für uns. Insofern übernehmen wir auch Verkehre für die Versorgung der Bevölkerung durch den Transport von Lebensmitteln oder Hygieneartikeln.
Zu Beginn dieser Woche einigten sich Konzernspitze und die Gewerkschaften darauf, in der Corona-Krise keine betriebsbedingten Kündigungen vorzunehmen.
Dieter Nürnberger. Erst wurde die Leipziger Buchmesse abgesagt, wenig später mussten sie die Läden schließen, die vielen unabhängigen Buchhandlungen. Aber Not macht erfinderisch. Anke Petermann hat Buchhändlerinnen in Mainz getroffen, die sich erfolgreich gegen die Online-Konkurrenz stemmen.
Ich guck gerade mal nach. Kleinen Moment.
In der Kinderbuchhandlung Nimmerland steht das Telefon nicht still.
Ich forsch mal nach. Sekunde.
Buchhändlerin Karin Wolfgang sucht im Regal, ob sie das von der Kundin Gewünschte findet.
Es rufen tatsächlich ganz, ganz häufig Kunden an. Wir gucken, ob wir es an Lager haben noch oder bestellen eben auch und liefern am nächsten Tag dann mit Rechnung und werfen in den Briefkasten oder stellen vor die Tür.
Erzählt Susanne Lux, Inhaberin des Nimmerland. Ein Lieferservice, auf den sie wie viele andere unabhängige Buchhändler eigentlich nicht eingerichtet ist.
Natürlich überhaupt nicht. Und es stellt uns durchaus vor Probleme, weil wir wirklich eine ganze Menge Bestellungen bekommen. Auch über WhatsApp und Facebook und E-Mail und alle möglichen Kanäle, die wir geöffnet haben. Was aber auch dazu führt, dass es ständig irgendwo klingelt und piept. Wir merken schon, dass uns das so ein bisschen an unsere Grenzen bringt. Aber es ist andererseits natürlich toll, dass zum einen das Bewusstsein dafür, dass Lesen einen über eine schwierige Zeit bringen kann, da ist. Und andererseits ist natürlich auch so, dass deutschlandweit Lehrer ihren Schülern Lektüren aufgegeben haben und die müssen sie irgendwo besorgen. Und dafür sind wir natürlich auch da.
In Deutsch lesen wir sowieso gerade ein Buch, also ich lese eigentlich auch ganz normal.
Sagt die 12-jährige Lou. Gemeinsam mit ihrem Vater holt die Gymnasiastin Bücher von der Buchhandlung Shakespeare in der Mainzer Innenstadt ab. Buchhändlerinnen sind einfallsreich in diesen Tagen. Sie stellen die zuvor georderten Bücher samt Rechnung vor die eigene Tür oder vor die Türen ihrer Kunden, deponieren sie in der benachbarten Apotheke oder im Bioladen, der noch geöffnet hat. Denn den Online-Riesen wollen sie nicht kampflos das Feld überlassen.
Das andere ist, dass die großen Anbieter zurzeit auch gar nicht wirklich liefern können. Da sind nämlich plötzlich Bücher an der letzten Stelle angelangt und es gibt Lieferzeiten von bis zu einer Woche. Da sind wir dann doch auch wesentlich schneller.
Mit ein, zwei Tagen Lieferzeit konstatiert Susanne Lux. Die Branche steht zusammen, beobachtet Nida Kilian, die gemeinsam mit ihrem Mann das Shakespeare führt.
Es ist wirklich ein großer Rückhalt seitens der Verlage und auch seitens der Grossisten. Für uns als kleine Buchhandlung, die wir sehr viel von den Grossisten beziehen, also Bücher auf den nächsten Tag, da ist es toll, dass die über Nacht Lieferung noch gewährleisten können. Das heißt, wir sind sozusagen absolut mit Amazon konkurrenzfähig, weil wir sagen, Leute, wenn ihr bis 6:30 bei uns bestellt, sind die Bücher auf den nächsten Tag da. Und das logistisch zu meistern, ist echt toll.
Viele ihrer Stammkunden tun jetzt schon das, was sich die Mainzer Buchhändlerinnen Lux und Kilian übereinstimmend wünschen. Nämlich,
dass die Leute ihre Buchwünsche vielleicht bündeln, sodass wir sagen, gerne, wir können ausliefern an 2-3 Tagen die Woche. Dann bringen wir sie nach Hause, sodass alles eigentlich gut laufen müsste für alle Seiten.
Die Stammkundschaft ist solidarisch. Soeben hat ein Kunde, Nida Kilian, telefonisch angekündigt, er werde einen 300-Euro-Vorschuss überweisen und dafür Zug um Zug Bücher abrufen. Andere langjährige Kunden sagen,
ich weiß nicht, wie lange ich zu Hause bleiben muss, stellen Sie mir was zusammen, Sie wissen ja, was ich lese. Und das ist natürlich ein absolut großer Vertrauensbonus und da sind wir auch sehr stolz, muss ich zugeben.
Das Shakespeare, ein Kulturmagnet im Viertel, sagt eine Kundin über die Innenstadtbuchhandlung. Soeben hat sie einen Krimi der kanadischen Autorin Louise Penny abgeholt. Das Wochenende ist gerettet, kommentiert die Leserin. Das Buch hatte ihr Nida Kilian empfohlen.
Man kriegt viel Anregungen, es gibt immer gute Gespräche, man entdeckt ständig Neues, es ist ganz toll.
Also es ist so eine Geisteslandschaft irgendwie.
Ja, das kann man gut sagen. Ja.
Den Erwachsenen-Lesekreis und die Treffen mit jugendlichen Testlesern hat Susanne Lux, Chefin der Kinderbuchhandlung Nimmerland, auf Eis gelegt. Wie lange sie ohne Publikumsverkehr in ihrem umzugsbedingt rund erneuerten Laden durchhält, darüber will sie nicht nachdenken.
Ich vertraue auch darauf, dass von Staatsseite Unterstützung kommen wird, weil es sein muss, weil natürlich ganz viele kleinere Betriebe sonst schlicht pleite sind und Menschen auf der Straße sitzen und wirklich nicht wissen, wovon sie sich die nächste Mahlzeit kaufen sollen. Da muss noch was passieren und da bin ich eigentlich ganz sicher, dass was passiert.
Die Reportage war das von Anke Petermann und damit kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Auch wenn zurzeit niemand weiß, wann in der Corona-Krise ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar wird, machen sich viele Kommentatoren schon einmal Gedanken über die Zeit danach.
Die Gesellschaft wird nach der Krise zunächst einmal eine ärmere sein, ist sich der Tagesspiegel aus Berlin sicher. Menschen werden weniger Geld haben, um es auszugeben. Unternehmen werden weniger Geld für Investitionen haben. Und der Staat wird weniger Geld haben, um es für den ökologischen Umbau einzusetzen, die Digitalisierung, die Verbesserung von Pflege und anderen Sozialleistungen, für all das, was wir uns für eine bessere Zukunft erhofft hatten. Die Gesellschaft wird auch gespaltener sein als ohnehin schon. Denn während Wohlhabende viel Geld verlieren können, geht es bei den weniger Begüterten rasch um die Existenz. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht davon aus, dass es viele wirtschaftliche Verlierer geben wird. In dem Maße, in dem sich die wirtschaftlichen Kosten nicht nur in Zahlen ausdrücken, sondern Gesichter bekommen, wird auf die Politik der öffentliche Druck wachsen, die Einschränkungen des Lebens zumindest zu lockern. Auch soziale Isolation und wirtschaftliche Krisen gehen mit Gefahren für die Gesundheit einher. Will die Politik das Vertrauen der Menschen nicht verlieren, wird sie bald eine Strategie präsentieren müssen, die den Schutz der Gesundheit mit einer Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Grundlagen unseres Wohlstands verbindet. Ähnlich sieht es das Handelsblatt. Das Schwierige für die Politiker wird sein, den gesellschaftlichen Zusammenhalt genauso zu erhalten wie die Wirtschaftskraft des Landes. Das ist alles andere als eine banale Herausforderung. Hebt man die drastischen Maßnahmen zu früh auf, kann es sein, dass das Virus wiederkommt. Lässt man sie zu lange laufen, liegt die Wirtschaft in den kommenden Jahren am Boden. Die Politik braucht schnellstens eine Strategie, um beide Ziele zu erreichen. Dass das Leben nach der Krise anders sein wird, könne auch eine Chance sein, meint die Süddeutsche Zeitung. Etwa beim klimaverträglichen, lokaleren Produzieren und bei der Umsetzung von mehr Digitalisierung. Gerade wird auch viel Bürokratie und Regulierung abgebaut. Es wäre kein Fehler, wenn das so bleibt. Was nicht sein darf, sind irreversible Veränderungen der Struktur. Wenn also wirklich ausländische Investoren versuchen sollten, börsenschwache deutsche Konzerne zu übernehmen, muss der Staat eingreifen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau und gleich geht es hier weiter im Programm mit der Sendung Der Mittag. Ein Thema wird dann sein das Schicksal von Obdachlosen in der gegenwärtigen Corona-Krise.